Wir haben Besuch hier im Studio, und zwar Frank Heidemann von den Stadtwerken Erfurt. Und wir sagen erst einmal Hallo.
Ja, hallo. Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, hier da zu sein. Herzlichen Dank für Ihre Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Eigentlich ist es ja gar nicht nötig, weil wir wissen ja schon alles. Wir wissen, der Strom kommt aus der Steckdose, das Wasser aus der Leitung, das Gas aus dem Hahn. So, alles andere interessiert mich nicht und so war es früher. Und die Stadtwerke schicken mir eine Rechnung und fertig ist. In der Vergangenheit habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie funktioniert das eigentlich?
Ja, ich mache mir vor allem jetzt immer, wie viele andere auch, Gedanken, weil wir natürlich wissen, das wird alles ein bisschen weniger. Und vielleicht ist also grundsätzlich, Herr Heidemann, das ist erstmal ganz interessant, wir haben 200.000 Einwohner in Erfurt. Wie viele sind denn eigentlich Kunden bei den Stadtwerken Erfurt? Kann man das so etwa sagen?
Wir haben in Erfurt hier ungefähr 15.000 Netzanschlüsse, Gasnetzanschlüsse, weil doch das Zentrum sehr fernwärmedominiert ist. Also wir haben so das Umland von Erfurt, die eingemeindeten Dörfer von Erfurt, einige Anschlusskunden im Zentrum, aber letztendlich sind es roundabout 15.000.
Und dann unterscheiden Sie ja auch, das finde ich ganz interessant, zwischen geschützten Kunden und nicht geschützten Kunden. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, das zu erfahren. Was sind denn geschützte Kunden? Sind wir das? Also das uns zuletzt der Gashahn abgedreht wird?
Ja, also dieser Begriff ist natürlich ganz neu, ist jetzt entstanden in dieser ganzen Gaskrise. Das muss man so dazu oder vorweg sagen. Aber klar, es gibt zwei Kategorien. Das eine sind die geschützten und ungeschützten. Die geschützten Kunden sind all die Kunden, die Gas für häusliche Zwecke, für Wärmezwecke benötigen, die zu sozialen Diensten gehören oder auch für die Daseinsvorsorge gehören. Also dazu gehört zum Beispiel die Wasserwirtschaft oder auch die Abfallwirtschaft. Mhm. Das ist so die Kategorie der geschützten Kunden, die laut gesetzlicher Definition so benannt werden, und alle anderen sind quasi ungeschützt.
Jetzt sind wir schon so zu sehr, für mich, für meinen Geschmack zu sehr im Thema drin, bei den Zahlen, bei den Fakten. Ich würde am Anfang erstmal über Gefühle reden und über Ängste. Das ist eigentlich der Grund, warum wir Sie hier mal eingeladen haben, weil ich das allerorten spüre und auch medial so eine aufgeladene Diskussion herrscht. Da wird uns der Gashahn abgedreht, wir müssen kalt duschen. Es gibt schon die ersten Diskussionen, dass Wohnungsunternehmen da die Wärme drosseln und irgendwann wird alles kalt. Können Sie diese Ängste verstehen und haben Sie vielleicht selbst auch vor dem letzten Donnerstag Ängste in sich gespürt?
Ja, also die Frage ist wirklich sehr gut. Ich glaube, die muss man in der Tat ein bisschen vorneweg stellen, weil es ist eine sehr aufgeheizte Stimmung zurzeit. Und ich kann das total nachvollziehen, dass natürlich Ängste auch entstehen. Wir sind jetzt im Sommer und alles ist schön, aber der Winter steht vor Augen. Und wir wissen ja, dass Putin jetzt sehr an der Stellschraube dreht. Heute wieder top aktuelle News, dass also auch diese großen Pipelines bloß mit 20% noch ausgelastet werden. Das sind ja alles Indikatoren für Ungemütlichkeit. Und die beunruhigen uns natürlich alle, ja. Und die Bevölkerung natürlich in erster Linie, weil sie nicht wissen, was läuft im Hintergrund, bin ich hier ausgeliefert, wie gehe ich denn in den Winter rein? Insofern verstehe ich diese Frage sehr gut. Und jetzt ist es natürlich unser Job, diese Themen ein bisschen zu versachlichen, um diese Unruhe, die natürlich da ist, versuchen durch Fakten und durch, ich sag mal, Solidität im Handeln, die ich heute gerne auch hier vermitteln möchte, sozusagen zu verdrängen, um der Bevölkerung auch ein bisschen die Angst zu nehmen. Mhm. Aber es bleibt ein Murren im Magen, sowohl bei uns als auch bei der Bevölkerung.
Ja, es ist der Grund, dass wir heute mal in aller Ruhe sachlich durchgehen. Das hat was von Informationsveranstaltungen, die, ich muss sagen, mich persönlich interessiert das eigentlich auch, wo das alles herkommt. Was ist dieses GUD und warum wird überhaupt Gas verstromt und was ist da in der Idehoffstraße? Warum muss da ein Kraftwerk angeschmissen werden, wenn das Gas nicht mehr kommt? Und wieso wird verkauft eigentlich die Stadtwerke an Großkunden? Das sind also Fragen, die sich bei mir aufgetürmt hat, die können wir ein bisschen abarbeiten. Dann sinken vielleicht meine Ängste, weil es dann irgendwie konkreter wird. Ne? Zu dem Großkonstrukt Stadtwerke können Sie auch was sagen, aber Sie sind ja nicht der Chef der Stadtwerke, sondern Sie sind für das Netz zuständig, für Netzgesellschaften. Ja. Ist eine hohe Verantwortung, oder?
Ja. Es ist in der Tat, momentan ist es schon immer eine sehr hohe technische Verantwortung, denn hier geht es um Versorgungssicherheit und Stabilität, aber jetzt natürlich insbesondere. Vielleicht nochmal kurz zum Konstrukt, was Sie das ansprechen, also die Stadtwerke Erfurt-Gruppe hat ja eine ganze, ist ja so eine Holdingstruktur, es gibt viele Gesellschaften drunter, das kennen Sie, und eine der großen Unternehmen ist natürlich die SW Energie, die das Kraftwerk, die Gas- und Dampfturbine, die GUD, betreibt.
Gas und Dampfturbine. Die haben sich verschrieben. Turbine wird mit T geschrieben. Nee. Gas und Dampfturbine.
Ja, Gas und Dampfturbinenkraftwerk und Dort wird eben zeitgleich Dampf und auch Strom erzeugt.
Ja, das nochmal zur Erklärung. Dampf ist für die Fernwärme. Das heißt, diese schönen Leitungen, die bei uns in Nord da mal stehen mit diesen komischen Knie und das sieht irgendwie so futuristisch aus, diese grünen großen. Das ist die Fernwärme, wo die einen Teil der Stadt versorgt.
Genau, also es ist quasi warmes Wasser, was durch die Leitung fliegt, und was erwärmt werden muss.
Das in der Regel warmes Wasser, heißes Wasser. Ja, Dampfkunden gibt es noch ganz wenig in Erfurt, aber in der Regel ist es heißes Wasser, was dort also versorgt und dann geht es in die Häuser und wird dort für Brauchwasser als auch für Heizungszwecke benutzt.
Und es wird auch mit Gas, um darauf zurückzukommen, auch wieder erwärmt. Früher mit Kohle wahrscheinlich zu der Zeit, nehme ich an, und jetzt mit Gas.
Es gibt einen kleinen Ölreservekessel, die SW Energie hat für das Kraftwerk, aber in der Regel ist das Gas,
Erdgas. Ist das noch zeitgemäß, ist es noch effektiv, da so Leitung durch die Stadt zu legen?
Ja, also Fernwärme ist sehr effektiv, gerade durch die Kraft-Wärme-Kopplung. Was schon gesagt, Wärme und Kraft, also Wärme und Strom wird dort über einen kombinierten Prozess sozusagen erzeugt und der ist natürlich hocheffektiv und effizient. Insofern ist das also die Top-Technologie für die Erzeugung von Fernwärme.
Das müssen wir nochmal erklären, also mit dieser Wärmekopplung. Also wird aus Gas Dampf und heißes Wasser gemacht.
Ja, es wird also Gas verbrannt und durch diesen Verbrennungsprozess entsteht Dampf und dieser Dampf wird dann über eine Turbine geschickt und in dieser Turbine, das kennen wir ja noch aus der Physik, wird sozusagen dann Strom erzeugt und dieser Koppelprozess erzeugt also dann Wärme und Strom.
Und diese Turbinen, sagen wir mal zu fragen, man muss ja heute mal fragen, weil alles so global ist, steht auch in Erfurt.
Ja, also, klar, das ist das große Kraftwerk.
Ja, okay.
Wo die schönen Schornsteine im Westen von Erfurt stehen.
Neben der Müllverbrennungsanlage steht das
Ding.
Da sind die Türme. Wir müssen uns ja vorstellen, weil wir gehen so selten raus. Wir sitzen nur für Bildschirme. Also diese Müllverbrennungsanlage steht daneben. Wenn Sie jetzt sagen, das ist ja besonders effektiv, da kann ich mir vorstellen, dass die eine oder andere Hörerin oder Hörer sagt, effektiv wären doch Windräder, wären doch Wasserkraftwerke, das wäre dann eher nachhaltig.
Regenerativ,
ne? Regenerativ, ja. Also ist das nicht eher eine Zukunftstechnologie, so sagen wir, machen Pumpspeicherkraftwerk, wir machen Windenergie, Solarthermie, Photovoltaik, Wärmepumpen und so weiter. Ist das nicht die Zukunft, anstatt Gas zu verbrennen?
Ja, die Zukunft liegt sicher in dem CO2-freien Erzeugungsprozess. Und da spielen natürlich die regenerativen Energien eine ganz große Rolle. Das ist Solar, das ist Wind. Und das ist auch die Herausforderung für das Kraftwerk, natürlich von diesem Kraftstoff, von diesem Ausgangsprodukt Primärenergie Erdgas wegzukommen und dort auf regenerative Primärenergie umzustellen. Das kann natürlich durch Tiefenbohrung wird zurzeit untersucht von dieser Gesellschaft, ob über Erdwärme sozusagen ein Teil dieser Energie gewonnen werden kann. Dazu wird in diesem Jahr eine Vorstudie durch diese Gesellschaft durchgeführt. Also dort ist ganz klares Ziel, umzustellen auf nachhaltige Primärenergie. Und ein großes Thema ist natürlich auch Wasserstoff. Und das ist ja das Thema, was in der Perspektive diese gigantischen Mengen und gigantischen Energiemengen, die heute im Erdgas stecken. Sie müssen sich vorstellen, wir transportieren in Erfurt ungefähr viermal so viel Energie durch Erdgas als durch Strom. Ja, also das denkt man gar nicht, obwohl wir nur 15.000 Netzkunden haben. Der Energieinhalt des Erdgases ist also um ein Vielfaches höher als das, was wir heute über das Stromnetz transportieren. Also
wir verbrauchen in Erfurt mehr Strom, mehr Gas als Strom.
Der große Abnehmer ist das Kraftwerk, der steht natürlich an Top-Position und dann kommt eine ganze Weile nichts und dann kommen die anderen Industrie-, Gewerbe- und Haushaltskunden.
Ja. Wasserstoff, das müssen Sie auch nochmal erklären. Ja. Also was heißt das genau? Also dass man nochmal, also wie funktioniert das dann?
Ja, Wasserstoff ist im Prinzip ein Element, ja, was gewonnen wird durch Elektrolyse.
Das also aus dem Wasser, H2O ist ja Wasser.
Und es muss also Wasser zur Verfügung stehen und eben als große Energiequelle muss als Primärenergie dann regenerativer Strom über PV oder Wind zur Verfügung stehen. Und das beides wird über Elektrolyse dann sozusagen zu Wasserstoff umgewandelt und dieser Wasserstoff ist transportfähig in den Pipelines, die wir heute haben, also auch in den Pipelines, die bis zum Kraftwerk gehen. Und das ist so der mittelfristige Erwartungshorizont für die Zukunft, also auch in Größenordnung Wasserstoff an die Großabnehmer zu bringen, um sozusagen deren Erzeugungsprozess auch nachhaltig zu gestalten.
Das heißt, die GUD muss dann nicht abgerissen werden. Wollen wir sagen, wir wollen vom Erdgas weg, von der Abhängigkeit, die kann dann möglicherweise auch mit Wasserstoff betrieben werden.
Ja, also unter anderem, das wird sicher mehrere Inputquellen geben, aber die GUD hat die Aufgabe, natürlich nachhaltig und regenerativ ihre Primärenergie zu verwenden und damit nachhaltig auch zu produzieren. Das wird passieren. Das ist natürlich ein Weg, auf dem wir uns befinden. Denn die Fernwärme ist natürlich eine ganz große Nummer hier auch in Erfurt und wird also nach wie vor in der Zukunft natürlich eine große Perspektive haben.
Sie sind Mitglied im Krisenstab. Wenn es einen Krisenstab gibt, muss es ja eine Krise geben. Wie sieht denn die Krise aus? Kann man die jetzt für Erfurt eingrenzen, was die Hauptherausforderungen sind? Wie würden Sie die Krise beschreiben, außer dass jetzt möglicherweise das Gas nicht mehr in den Mengen fließt, wie wir es brauchen?
Ja gut, das ist aber schon letztendlich der Kern der Krise. Ja, das muss man so sagen. Also wenn wir uns jetzt mal ein Szenario vor Augen führen, dass eben im Winter nicht mehr genügend Gas zur Verfügung steht, müssen wir uns ja rein rational überlegen, was machen wir dann? Ja, also jetzt spielt Putin mit uns, das ist jetzt wieder ganz deutlich geworden. Ja, und das ist einfach Quatsch zu erzählen, dass Technik nicht zur Verfügung steht oder ein Verdichter nicht zur Verfügung steht. Und
das ist ja die offizielle Begründung jetzt auch nochmal für die nochmalige Reduzierung ab morgen.
Das ist die offizielle Begründung, aber so ein technisch komplexer Prozess. Dort hat man natürlich entsprechende Aggregate in Größenordnung auch zur Verfügung. Also das ist jetzt das Spiel, was jetzt getrieben wird. Da müssen wir uns diesem Spiel stellen, aber eben durch kluges, rationales Handeln gegenüberstellen. Und da will ich nochmal auf diese Begrifflichkeiten, die Sie vorhin eingangs auch nachgefragt haben, zurückkommen, geschützt und ungeschützt. Das ist, glaube ich, jetzt wichtig, auch für die Bevölkerung zu zeigen, die Bevölkerung gehört zu dem geschützten Klientel. Das ist erstmal wichtig. Auch über das Kraftwerk, was ja auch natürlich Gas verbrennt, gehört die Wärmeerzeugung für die Bevölkerung zu dem geschützten Gut. Und das ist der Teil, der im Winter erstmal sicher ist. Aber dafür muss Gas zur Verfügung stehen. Und das ist jetzt die Aufgabe, die natürlich das Land Deutschland, aber Europa hat, sicherzustellen, dass so viel Gas da ist, um doch den Winter gut zu überstehen. Und deswegen ist das Thema wichtig, dass die großen Gasspeicher in Deutschland auch gefüllt werden. Und das ist, glaube ich, jetzt die Spielschraube, an der Putin dreht. Denn er gibt so viel Gas, was wir heute verbrauchen. Aber er will sicher vermeiden, dass die Speicher gefüllt werden. Und vielleicht nochmal eine andere, auch zur Beruhigung, nochmal ein anderer Punkt. Es wird betont, wir sind abhängig von russischem Erdgas. Bis zum gewissen Prozent gilt das natürlich oder ist richtig. Aber wir haben sehr große Bezugsquellen aus Norwegen, den Niederlanden, aus Dänemark. Überall kommen über Pipelines Erdgas nach Deutschland, nach Europa und wird auch nach wie vor in großem Umfang transportiert. Und das Zukunft ist natürlich auch LNG, also verflüssigtes Erdgas über die entsprechenden Tanker nach Norddeutschland anzulanden und dort in die Pipelines dann einzuspeisen.
Dennoch ist die Abhängigkeit ziemlich groß bei 30%. Das sollte eigentlich nie überschritten werden. Das kann man schon mal sagen. Ich verstehe, dass Sie beruhigen wollen, aber es ist dennoch, die Großindustrie hat eine große Abhängigkeit vom russischen Gas. Also das ist schon eine angespannte Situation. Ja, das würden Sie auf jeden Fall bestätigen. Was ist denn, wenn jetzt das Gas tatsächlich, am Anfang war ja noch der Verbot der Verstromung. Jetzt gibt es eine Ausnahmegenehmigung für Erfurt, dass sie verstromen dürfen. Wenn das nun doch nochmal wegfällt und das Gas weniger wird, wie ist denn da der zweite Schritt, die Alternative? Also ich habe gelesen, dass dann in der Idehofstraße ein Kraftwerk angeschmissen wird. Wird da Kohle verbrannt oder was passiert in diesem Kraftwerk?
Also Idehofstraße hat die SW Energie ja auch ein Kraftwerk, das ist auch ein reines Heizhaus. Also dort kann Gas verbrannt werden, wo nur Wärme erzeugt wird und in das Wärmenetz von Erfurt eingespeist wird.
Das ist
große Kessel, wo sozusagen dann eben Gas verbrannt wird und Wärme erzeugt wird.
Entschuldigung, bislang nicht genutzt. Das hat man sozusagen wirklich als Reserve immer parat.
Das ist eine Reserve, die zur Verfügung steht und die kann dann genutzt werden, aber deren Ausgangsprodukt ist nach wie vor Erdgas. Das wird keine Kohle oder andere Energieträger verbrannt. Das steht einfach zur Verfügung. Aber ich will auch nochmal den Punkt, der auch die Schwierigkeiten nochmal deutlich machen, nochmal sagen. Sie sagen, dass eine Ausnahmegenehmigung existiert für das Kraftwerk keinen Strom zu erzeugen. Das ist eben ein Punkt, der noch in politischer Diskussion ist. Also es ist noch nicht durch, dass in allen großen Kraftwerken, wo die Kraft-Wärme-Kopplung, die ich vorhin kurz beschrieben habe, Stand der Technik ist, wenn dort nicht dauerhaft durch andere Energieträger, also nicht durch Gas, durch andere Energieträger diese Kraft-Wärme-Kopplung betrieben werden kann, zum Beispiel durch Öl, dann kann dort nur noch Gas verbrannt werden für Wärmeerzeugung und kein Gas für Stromerzeugung. Denn ich sage mal, die Stromerzeugung selber, das ist ja das, was auch in der politischen Diskussion momentan diskutiert wird. Dafür werden Kohlekraftwerke wieder angeschmissen. Ja. Dafür wird jetzt der Ausstieg oder die Verlängerung von Atomkraftwerken möglicherweise diskutiert, sie 1-2 Jahre noch länger am Netz zu haben, um diese Großerzeuger Strom zu erzeugen und lokal eher dann die Stromerzeugung durch Gas zu vermeiden, Gas zu sparen.
Das trotzdem ist nur der Weg. Trotzdem mal die Kraft-Wärme-Kopplung, habe ich noch nicht ganz geschnallt. Ist das die Stromerzeugung ein Abprodukt dieser
In Erfurt ist das so.
Das heißt, die Turbine dreht sich, macht heißes Wasser, heißen Dampf und da, weil sie sich dreht, ist das gleichzeitig wie ein Fahrraddynamo, ich sag's mal, also ein großer Generator, genau, der dann Strom erzeugt. Also Strom ist ein Abprodukt, es ist nicht rein Stromerzeugung, dennoch haben sie den Strom schon verkauft.
Also die Stromerzeugung ist in der Tat hier in Erfurt ein Abprodukt, weil das Kraftwerk wärmegeführt ist. Das ist das primäre Ziel und natürlich wird parallel auch Strom erzeugt. Das macht eben gerade die Wirtschaftlichkeit dieses Prozesses aus, um es eben parallel zu machen. Aber das Primärziel ist, die relevante Wärme zu erzeugen. Ne?
Sie verzeihen uns, dass wir blöd nachfragen, aber wir beide sind, also wir müssen das mal klar sagen, wir sind natürlich keine Energieexperten und
wir stecken nicht so ein Thema
dass Menschen auch das aus der Steckdose und ich sage, wie wird meine Heizung, wie wird denn die eigentlich warm? Der Fußboden ist warm, das ist immer warm. So, ne? Das ist eine Fußbodenheizung. Wie das alles funktioniert, wissen ja die meisten Menschen nicht, deswegen stellen wir vielleicht diese etwas
naiven Fragen, aber die sind auch für die Bevölkerung richtig, die
jetzt zuhören. Das ist ja alles verständlich, weil ja alles die ganzen Energiefragen natürlich sehr, sehr, sehr.
Vielleicht mal ganz kurz, was Carsten angesprochen hat, den Krisenstab, weil mich das auch nochmal interessiert. Wir haben jetzt ja schon verschiedene Sachen jetzt sehr detailliert besprochen. Es gibt ja viele unbekannte Variablen immer noch. Also wir halten erstmal positiv fest zur Beruhigung, was Sie schon gesagt haben. Also die Privatkunden sind sozusagen geschützte Kunden und bekommen erstmal weiterhin Energie. Dann haben Sie gesagt, jetzt natürlich die wichtigste Aufgabe, dafür zu sorgen, das ist die Hauptaufgabe, dass wir gut über den Winter kommen. Und jetzt kommen eben die unbekannten Variablen. Wir haben schon eine gehabt, das ist die Bundesgesetz, ne, wo man auch von abhängig ist. Man ist abhängig von der Wetterlage natürlich. Weiß nicht, was man jetzt schon weiß, wie der Winter wird, ob das jetzt eher ein extremerer Winter wird, ob es da schon was gibt. Aber das würde mich mal ganz offen als Frage interessieren. Was beschäftigt Sie da in diesem Krisenstab? Auf welche Variablen schauen Sie da?
Ja, also Krisenstab ist ein ganz, ganz wichtiges planerisches Instrument. Dort können Dinge vorgedacht werden. Wir müssen einen Krisenstab haben und müssen uns auf solche Szenarien vorbereiten. Und deswegen wird also jetzt momentan bei der Stadt ein Krisenstab eingerichtet, der die ganzen kommunalen Facetten beleuchtet. Und wir werden in dem Krisenstab natürlich als Netzbetreiber auch mitarbeiten, um letztendlich die Netzbelange. Und was müssen wir machen? Wir müssen ganz rational vorbereiten in diesem Krisenstab. Was müssen wir tun, wenn wirklich Gas über das Maß der nicht geschützten Kunden hinaus weniger wird? Auch das Szenario muss man ja mal
durchspielen. Das stimmt, das greift dann also auf die geschützten Kunden über.
Genau, wenn man so möchte. Wir reden ja von zwei Kategorien. Wir haben jetzt eine Schar von Kunden, die auch schon, ich sag's mal etwas salopp, bescheiden dran sind. Ja. Wenn die plötzlich kein Gas mehr haben für ihre Produktionszwecke, wir hatten ein Gespräch mit der Wäscherei etc., die alle natürlich auch, das sind auch Schicksale dahinter. Sind auch
Also ganz kurz nachgefragt, Wäscherei, ich wollte ja mal wissen, wer gehört denn zu den nicht geschützten Kunden, zum Beispiel eine Wäscherei?
Ja, gehört mit dazu. Ne? Also, vielleicht nochmal den Gedanken zu Ende. Ja. Also wenn es da drüber hinaus dazu kommt, dass also die Reduktion der Gasmengen durch die nicht geschützten Kunden nicht ausreicht und trotzdem noch weiter der Gasbezug abfällt, dann kommt es ja auch zu physikalischen Problemen. Es wird ein Druckabfall im Netz stattfinden. Ohne Druck kann ich Gas nicht mehr transportieren. Druck ist die Transportenergie des Gases. Und wenn dieser Druck abfällt, dann kann es auch zu Versorgungsengpässen natürlich in der Bevölkerung, damit im geschützten Klientel kommen. Ich will jetzt nur keine Angst machen an der Stelle. Aber Sie sprachen den Krisenstab an. Wir müssen natürlich auch mal dieses Szenario am Ende durchdenken. Was mache ich jetzt? Und dafür sind wir mit der Stadt in Gesprächen, werden das auch noch vertiefen. um jetzt zu überlegen, was können wir prophylaktisch tun, mit welchem Zeitvorlauf ist was vorzubereiten, um auch mal so ein Szenario gedanklich, auch prozessual mal durchgespielt zu haben. Mhm. Und das ist die Aufgabe des Krisenstabs.
Wir wollen verantwortungsvoll drüber reden. Und dann fällt mir, die medialen Trigger-Nummern funktionieren natürlich. Wenn dann ein Bürgermeister von irgendeiner Stadt sagt, ja, wir bereiten uns schon vor mit Wärmehallen und so weiter. Das finde ich ja noch, da denke ich, um Gottes Willen, da müssen ältere Herrschaften und junge Familien möglicherweise in irgendeiner Turnhalle, in einer beheizten Turnhalle, sich aufwärmen. Ihre Miene verfinstert sich wahrscheinlich jetzt. Müssen Sie im Krisenstab auch über sowas nachdenken? Müssen Sie sowas vorbereiten? Ist das verantwortungsvoll, das auch mitzudenken, oder ist das völlig jenseits?
Ich sag mal so, das sind natürlich Vokabeln, die ich nicht so gerne höre, weil sie haben das Thema Angst im Bauch.
Ja, ja.
Und
aber Sie sind ja medial schon unterwegs.
Also Sie sind medial unterwegs und Sie sprechen sie auch an, dass man wird ja auch mit diesen Fragen konfrontiert. Ich gehe nicht davon aus, dass es so weit kommt. Ja, das will ich ganz klar vorweg sagen, weil wir einfach, was ich vorhin schon gesagt habe, mehr Bezugsquellen haben als bloß Russland. Wir haben heute knapp 70% gefüllte Speicher. Das muss noch weiter werden. Da achtet ja auch das Wirtschaftsministerium jetzt sehr vehement drauf. Das heißt, es kommt auch im Winter gut Gas. Und wenn dort die nicht geschützten Kunden, das sind auch Industriekunden, die auch in Größenordnung Gas abnehmen, runtergefahren sind, wenn die Stromversorgung auf Alternativen umgestellt ist, leider auf Kohle, leider vielleicht eine Verlängerung auf Kraft, Atomkraft, aber immerhin nicht mehr Erdgas. Dann ist ja schon eine große Menge an Gas da, die sozusagen weggenommen worden ist aus dem Markt. Und jetzt bleibt ein Bodensatz, ich sag's mal etwas salopp, ein Bodensatz noch übrig, der für die geschützten Kunden dann auch reicht. Davon gehe ich fest aus, aber ich will der Frage nicht ausweichen. Trotz alledem muss man auch mal bis zum Ende denken. Wenn es so kommt, kann ich ja nicht erst anfangen zu denken. Deswegen ist solche Sachen mit der Stadt zu besprechen. Es sind auch Institutionen mit einzubeziehen, das Technische Hilfswerk etc. Wie können die in so einer Sache unterstützen? Das muss man natürlich machen, aber das muss man im Ruhigen machen und nicht mit viel Emotion an die Bevölkerung rantragen.
Sie gehen also davon aus, Sie können natürlich in die Zukunft schauen, Sie gehen davon aus, dass Gas fließen wird, möglicherweise im schlimmsten Falle viel weniger, aber das sollte dann noch für die Privathaushalte reichen, damit kein Mensch frieren muss.
Ja.
Ausschließen können Sie, niemand kann der Katastrophe ausschließen, aber Sie gehen erstmal davon aus, von Ihrer Erfahrung, nach den Fakten, die Ihnen vorliegen, dass es das für den Winter in den Privatwohnungen nicht frieren müssen.
Genau. Wir haben ja auch in Erfurt die gute Situation, dass wir an einem sehr leistungsstarken Hochdrucknetz angebunden sind über zwei große Übernahmestationen.
Was heißt leistungsstarke Hochdrucknetz? Das klingt cool.
Ja, also wir haben ja unser Netz, vorgelagerter Netzbetreiber ist die Ferngasgesellschaft. Und da sind Drücke bis 84 Bar möglich. Und das ist natürlich, sind gigantische Drücke. Wenn die also abfallen, dann kann man lange immer noch sicher versorgen. Unser kritischer Druckbereich liegt so bei 8 Bar. Wenn wir 8 Bar haben würden an diesen Koppelpunkten, dann könnte es peu à peu zu technischen Problemen führen und zu Problemen führen, diese Menge dann zu transportieren.
Also das hat den stolzen Blick. Also jemand redet über Drücke und guckt ganz begeistert. Das sind so, ich kann ja mit den Zahlen gar nichts anfangen, aber das ist natürlich Ihr Metier und da sind Sie begeistert, dass hoher Druck vom Gas. Also sie begeistert.
Ich kenne auch nicht die Referenzzahlen. Sie sind so 80 Bar sagen, könnte ich jetzt auch geglaubt.
Ja, aber ist extrem hoher Druck.
Also insofern, ich höre ja trotzdem raus, dass man ja eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt ist. Das wäre schon letzten Jahren da viel gemacht hat. Das Hauptproblem ist halt eben, was Carsten ja schon erwähnt hat, dass man sich zu extrem im Nachhinein betrachtet, abhängig gemacht hat von dem russischen Gas. Aber Sie haben ja schon erwähnt,
Stichwort Diversifizierung. Wir sind alle Junkies. Kann man das so sagen, dass tatsächlich in den letzten Jahrzehnten auch, das war ja der Duktus, wir sind abhängig geworden vom billigen Gas und alle haben das Spiel mitgespielt, auch die Stadtwerke.
Ja, also sicher ist jetzt im Rückblick, ist das nicht falsch, was Sie sagen, aber es hat eben auch jeder genossen, diese Vorteile.
Ja,
und es wäre es wäre heute unlauter, wenn man sagt, man hätte vor 10 oder vor 5 Jahren den Hebel umlegen müssen. Es hätte keiner mitgemacht, weil einfach die Energie da ist. Die Energie war auch immer zuverlässig da, also das
muss man mal dazu sagen. Das gab es noch nie, die selbst inmitten des Kalten Krieges wurde immer erwähnt, gaben die Russen immer zuverlässig Gas geliefert. Das ist im Grunde seit 1973 das erste Mal, dass das so ist.
Ich komme aus der Energiebranche auch und seit Jahrzehnten arbeite ich in der Energiebranche. Das war nie ein Thema.
Seit Jahrzehnten? Wie viele Jahrzehnte?
Ja.
Seit der ersten Ölkrise, also aus westdeutscher Sicht.
1979 habe ich gelernt, mein Beruf.
Wo haben Sie gelernt?
In Glauchau habe ich gelernt.
In Glauchau. Ja. Also Sie kennen auch die DDR-Energieversorgung.
Ja.
Wie war die DDR-Energieversorgung aufgestellt?
Oh, das war ein Thema für sich, da können wir noch ein paar Stunden drüber reden. Ja. Also da gab es auch schon Gas, aber eben Stadtgas, ne? Und aber viel Kohle, naja, das wissen Sie ja auch. Ne? Es war natürlich ein harter Winter, es war eines der größten Feinde für die Energieversorgung.
Die Druschbahn-Trasse, da floss Öl, oder?
Nee. Ja, ich glaube, das war die Öltrasse.
Ja, ne? Ja. Na, und Schwedt war immer so der wichtige Punkt als Erdölkomitatproduzent.
Aber trotz allem, ein Punkt ist nochmal interessant. Wir haben vorhin das Thema Wasserstoff gehabt. Vielleicht kann ich das nochmal kurz einflechten, als Sie gerade DDR-Energieversorgung ansprechen. Früher ist ja, das werden die älteren Bürger alle noch kennen, hatten wir das Stadtgas. In Ostdeutschland, ja. Das wurde aus der Kohle, wurde Kohle verkokt.
Mhm. Und Kohle. Stadtgas wurde aus Kohle gemacht.
Selbstverständlich, wurde aus Kohle produziert. Gab es große Verkokungsanlagen und aus dieser Kohle wurde also Gas gewonnen, wurde gereinigt und so weiter. Und dann wurde das war dann das Stadtgas. Und wissen Sie, wie viel Prozent Wasserstoff drin war? 60%.
Nee.
Also wir kommen.
Das war Abprodukt oder was?
Nee, das Wasserstoff ist ja brennbar, ist ja ein Energie.
Im Stadtgas war
60% Wasserstoff, sodass also dieses Thema Wasserstoff heute zu transportieren kein grundsätzlich Neues ist und keine grundsätzliche Herausforderung ist. Es sind viele Details zu lösen, keine Frage, aber Transport von Wasserstoff, das kriegen wir hin.
Das heißt, es könnte wieder das alte Stadtgas eingeführt werden, aber mit Wasserstoff. Nein, auf das Prinzip der alten Gasleitung mit Gasherde. Aber ich habe gern mit Gas gekocht. Eine schöne Art und Weise. Ja. Und da könnte man jetzt mit Wasserstoff kochen dann.
Ja.
Also heißt, es müsste im Grunde nur neue Gasleitungen verlegen, die heißen dann Wasserstoffleitung.
Nee, die Leitung, das ist ja der Vorteil.
Aber ich meine jetzt zu den Endkunden jetzt.
Sagen wir die haben wir ja. Das ist ja der
riesige. Ach so, bei uns im Haus und das ist unten eine Therme, kommt Gas an.
Wir haben ja in Erfurt und in ganz Deutschland ein extrem ausgebautes Transportnetz für Gas. Mhm. Nehme ich mal das Erdgas nicht mehr im Mund, sondern wir haben ein Transportsystem für Gas.
Aha.
Und können in diesem System auch Wasserstoff transportieren. In diesem System haben wir zu DDR-Zeiten Stadtgas transportiert. Aha. Dann kam Erdgas in das System und mittelfristig wird es Wasserstoff sein. Es wird sicher nicht es wird sicher eine Optimierung des Netzes da, aber wir haben eine Infrastruktur.
Das wollte ich gerade sagen, das war das Stichwort, das ich gerade gesucht habe. Die Infrastruktur ist quasi vorhanden und das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Ich muss die Frage trotzdem mal stellen, auch wenn sie ein bisschen unseriös ist, weil natürlich viele Hörer und Hörerinnen zuhören, die haben schon viele Fragen beruhigend beantwortet bekommen. Aber eine Sache, ich weiß nicht, ob man die überhaupt beantworten kann, weil jetzt so die ersten Bescheide von der Kobo oder so rausgegangen sind, Stichwort Preise. Kann man überhaupt seriös sagen, um wie viel, ob sich das verdoppeln wird, verdreifachen wird, ob es nur leicht ansteigt? Also kann man da was sagen?
Also nun ist das nicht mein Metier, Handel zu betreiben. Das macht bei uns die SW Energie. Aber die SW Energie hat ja auch schon für Erdgas ihre circa Verdopplung der Preise angekündigt. Also dass wir jetzt durch den Winter mit einem höheren und doch deutlich höheren Gaspreis rechnen müssen, das ist, glaube ich, gehört zur Wahrheit auch mit dazu. Und das soll aber auch Anreiz sein, für jeden von uns vielleicht zu sparen, wirklich im Privaten auch zu sparen. Sie sprachen die Kovo an, ne? Die Kovo wird natürlich auch, die beziehen natürlich Fernwärme, aber
aus dem GUD?
Aus der GUD, aus dem Netz von Erfurt beziehen sie Wärme und werden natürlich auch nunmehr per Gesetz auch verpflichtet werden, ihre Raumtemperaturen abzusenken, um letztendlich wirklich Gas zu sparen. Das wird auch ein Thema werden, was nicht nur bei den Gaskunden ankommt, sondern was auch bei den Wärmekunden, Fernwärmekunden in den Neubaugebieten ankommen wird. Dort wird es auch sicher, wenn es ernst wird und zu einer Mangelsituation kommt, werden dort sicher auch die Temperaturen leicht abgesenkt werden.
Sie sagen, die Fernwärmeversorgung ist ein Vorteil, weil sie effektiv ist. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, weil da zischt so, also wenn ich da spazieren gehe, da hinten am Ringelberg und so weiter, da zischt es immer mal überall raus. Das ist gedämmt. Ist da nicht ein enormer Wärmeverlust?
Nee, das sind dann Überdruckventile, die auch gewisse technische Vorgänge beinhalten, wo eben Überdruck auch abgeblasen wird. Das sieht immer ein bisschen spektakulär aus.
Kann man schon Hip-Hop-Videos drehen, habe ich schon mal gesehen.
Ja. Nee, also das Netz in Erfurt, Übergabenetz ist top in Ordnung und das sind alles geplante und gewollte technische Vorgänge.
Ah, verstehe. Trotzdem nochmal zu diesem Fernwärme. Da gibt es ja eine Art Anschlusszwang, dass man in bestimmten Regionen wohnt. Ist jetzt gerade Diskussion im alten Schauspielhaus, dass bestimmte Objekte angeschlossen werden müssen. Stimmt, dass es einen Anschlusszwang gibt?
Ja, es gibt eine Satzung, eine Fernwärmesatzung hier in Erfurt, die im Prinzip die Kernstadt eigentlich beinhaltet und an diesen Netzen gibt es den Konsens im Stadtrat, das ist vor vielen Jahren schon definiert worden, dass es dort diese Fernwärmesatzung gibt, die dieses Territorium definiert und da ist gewisser Anschlusszwang da.
Ist das autark, ist das in Ordnung? Finden Sie das in Ordnung?
Ja, ich sag mal, wer so ein großes Kraftwerk hat und dort über eine Kraft-Wärme-Kopplung hocheffizient Strom und Gas, Wärme und Strom erzeugen kann, muss natürlich auch die Menge dort abgesetzt werden. Ja. Und vor allen Dingen ist es auch natürlich sinnvoll, wir brauchen bloß eine Infrastruktur, nämlich die für die Fernwärme und parallel noch für Strom, das braucht jeder, ist klar. Aber man hält da nicht eine zweite Infrastruktur vor, um vielleicht diesen und jenen Block noch mit oder Haus mit Gas zu versorgen. Ah, ja. Das ist ja dann auch nicht effektiv.
Das heißt, es gibt in der Innenstadt, da wo diesen Anschlusszwang gibt, oftmals gar kein Gas direkt mehr.
Richtig. Ne? Ah. Es gibt Regionen, da haben wir Parallelleitungen, das ist dann eben gewachsen aus DDR-Zeiten heraus, aber es gibt Regionen, da gibt es nur Fernwärme.
Ah, das. Wir sind schon ganz detailliert drin. Ich würde gerne mal zwischendurch darauf hinweisen, weil das echt ganz praktisch ist für die, die sagen, Mensch, mir qualmt jetzt hier schon der Kopf. Man kann auf der Seite von den Stadtwerken nochmal nachlesen. Ja. Da habt ihr extra eingerichtet so die wichtigsten Fragen. Ja, also kann ich ja mal so vorlesen. Teilweise haben wir sie jetzt auch selber gestellt. Ja, was bedeutet die Alarmstufe? Welche Auswirkungen hat die Alarmstufe? Wie viele Kunden werden in Erfurt mit Gas beliefert? Aber eben auch, was kann ich als Verbraucher von Gas in der Krise, wie kann ich da helfen? Und da weisen sie auch eine Seite hin, wo dann eben auch sowas steht, also Restwärme nutzen, mit Deckel kochen, beim Wasserkocher auf die Füllmenge achten und so weiter. Also da kann man sich ganz gut durchklicken, weil sich ja vielleicht auch einige fragen, was kann ich denn konkret tun? Wir haben im Vorgespräch auch gesagt, es gibt ja diesen berühmten Robert Habeck-Satz mit kürzer duschen und kalt duschen und so weiter. Aber hier steht noch ein bisschen mehr auch drin.
Aber ich finde es schön, dass Sie darauf verweisen, weil in der Tat dort wirklich immer eine ganz gute Infoquelle ist. Und klar, Kleinvieh macht auch Mist, das muss man mal so sagen. Und jeder von uns ist in dieser Situation, glaube ich, aufgefordert, solidarisch zu sein. Denn ich persönlich stehe jetzt auf dem Standpunkt, also ich möchte eigentlich mir nicht von Putin sozusagen diktieren lassen, wie es hier weitergeht, sondern wir müssen durch. Jetzt, da hilft es nichts. Da muss jeder die Backen zusammenkneifen. Und wenn es so eng wird im Winter, aber eben dann...
Nicht jeder. Also mal ernsthaft, also das ist jetzt so, Sie appellieren jetzt an die Solidarität, an die Sprache von Menschen, die prekär unterwegs sind. Die wenig Geld haben, die müssen das vielleicht. Menschen, die abgesichert sind, die vernünftiges Gehalt haben wie Sie oder Leute, die juckt das nicht, ob sie jetzt 100 € mehr im Jahr bezahlen, das sind eben nicht alle. Ist das nicht ein bisschen auch von Herrn Habeck ein bisschen unlauter zu sagen, wir müssen mal jetzt alle sparen und so, weil die politische Verantwortung haben ja die einzelnen Leute nicht zu tragen. Das ist doch mit ein bisschen Sparen nicht getan. Das ist doch eine globale politische Aufgabe, eine Energiewende, die nicht rechtzeitig eingeleitet wurde. Ich sage Ihnen nicht der Vorwurf, als Gesprächspartner sagen, sind denn diese Appelle wirklich sinnvoll? Denn dass diese Abhängigkeit vom Gas da ist, das ist jetzt ist passiert. Die Bundesnetzagentur hat immer wieder darauf hingewiesen, dass die einseitige Versorgung mit Gas schwierig ist. Es darf nicht über 30% kommen und so weiter. Also sind da nicht in der Vergangenheit politische Fehler gemacht worden und jetzt auf die Solidarität und aufs Sparen zu appellieren? Also bei mir grummelt es da ein bisschen.
Ja, ich verstehe ich, aber wir müssen zwei Sachen hier auseinanderhalten. Das eine, wenn ich von Sparen rede ich von Sparen von Menge. Spare, um die Menge zu reduzieren. Aha. Und Sie sprechen dann die zweite Kategorie an, die Kosten. Und das ist so
Menge und Kosten.
Wenn ich von Sparen rede, sage ich, wir müssen schauen, dass wir, wie Sie vorhin gesagt haben, den Deckel auf den Topf halten, damit das Wasser schneller kocht. Ja, da spare ich Moleküle ein. Darum geht es mir in erster Linie bei dem Thema Sparen und bei dem Thema Kosten. Das hat man vorhin auch schon drüber gesprochen für die Bürger. Da muss natürlich in diesen ganzen prekären Bereichen auch eine politische Flankierung unbedingt erfolgen, um letztendlich den Kostendeckel
zu bekommen. Ja, und auch den sozialen Sprengstoff. Wenn man gerade mal mal so physikalisch sind, das ist die Ängste, löst natürlich auch Wut und Frust aus. Wenn ich weiß, ich die Vorstellung, ich muss im Winter frieren, muss mich einschränken, während andere Großkonzerne keine Steuern zahlen und so weiter, dann kommen ja die ganze Ungerechtigkeitsdebatte, Verteilungsdebatte hoch. Und das ist ja jetzt schon warnt die Innenministerin und der Verfassungsschutz, ja, das wird jetzt, also wird Riesenproteste geben, da denke ich, also das jetzt schon mitzudenken, ist doch schwierig. Ich muss das doch abdeckeln. Ich meine, der Staat hat eine gewisse Verantwortung. Das ist, muss doch politisch gelöst werden. Ist jetzt,
ja,
also das war eine rhetorische Frage.
Ja, aber ich verstehe das schon und da haben Sie auch total recht. Natürlich steckt da auch Sprengstoff drin. Aber da sind wir wieder bei unserem Eingangsthema Emotionen. Wie schaffe ich es in der jetzigen Phase, die Sachlichkeit hochzuhalten und zu sagen, also ich habe auch ein gewisses Vertrauen in die Aktivitäten der Bundesregierung. Ja, ich kann es alles in Frage stellen, aber ich brauche dann auch einen Plan B. Wenn ich was in Frage stelle, muss ich sagen, es geht anders besser. Oder bin ich nur derjenige, der hier Stimmung anheizt und sozusagen aus dieser angespannten Situation Emotionen, negative Emotionen erzeugt.
Das wäre auch so.
Da plädiere ich nicht dafür.
Falls Sie mal aussteigen wollen aus dem Job, Sie wären ein guter Mediator und guter, so eine Art, also wirklich, ich bin so aufgeregt und also Sie schaffen das, mich halbwegs zu beruhigen. Das machen Sie gar nicht schlecht, oder?
Das wäre aus meiner Sicht jetzt auch wirklich in die Richtung gehend meine Schlussfrage. Hast du vielleicht auch noch die eine oder andere Frage? Und zwar, wie Sie in Ihrem persönlichen Umfeld so damit umgehen, wenn Sie sagen, versachlichen, ja, so merken Sie das, dass Sie jetzt oft angesprochen werden, weil Sie sind ja bekannt. So nach dem Motto, wenn wir hier schon mal im Bekanntenkreis jemanden haben. Also, wie agieren Sie da im privaten Umfeld?
Ja, also richtig, ich werde viel angesprochen zu diesen Fragestellungen und ich reagiere im Prinzip so, wie ich jetzt hier auch reagiere. Ich versuche, die Themen zu sortieren. Die eine sind die technische Welt, die molekulare Welt, die Mengenreduzierungswelt. Da müssen wir alle was dran tun. Da bin ich bei dem Thema Solidarität. Und das andere ist die ökonomische Welt. Die ist komplexer, die auch Sprengstoff in sich birgt. Da muss die Politik unbedingt flankieren, um dort die Themen runterzuhalten, um dort nicht Stimmung zuzulassen. Das ist jetzt schnell gesagt von mir. Aber da muss jeder vor sich ein bisschen schauen, wie kriege ich die Dinge hin. Und auch, wir müssen ein bisschen auf Sicht auch fahren. Ja. Wir werden es nicht wissen, was im Winter kommt. Wir müssen solide vorbereiten. Wir müssen für einen Worst Case auch Gedanken uns machen. Aber das muss manchmal auch ein bisschen ruhig und in einem geschlossenen Kreis erfolgen. Denn sonst diskutieren wir Szenarien hoch und runter, machen alle Welt verrückt. Das bringt uns ja auch nicht weiter. Solidität ist hier schon sehr wichtig.
Die Solidität der Stadtwerke ist ja wichtig. Diese kommunalen Unternehmen, die haben ja eine große Verantwortung, eine soziale Verantwortung. Das heißt, wenn es den Stadtwerken, der Stadtwerke-Gruppe schlecht geht, wenn die wirtschaftlich ins Wanken kommen, können wir die Freibäder zumachen, können wir die Hallenbäder zumachen, den öffentlichen Nahverkehr, da würde so nicht mehr funktionieren, da würde einiges nicht mehr funktionieren. Ist das auch nochmal wichtig, deutlich zu machen, dass eine gut funktionierte Stadtwerke-Gruppe nicht nur dafür sorgt, dass Strom aus der Steckdose kommt und ich mir das Essen warm und ich warm duschen kann. Auch nochmal wichtig, oder? Diese Idee?
Natürlich ist das ein ganz wichtiger Punkt. Stadtwerke ist ein Querverbundunternehmen und wir haben hier eine hervorragende Bäderlandschaft hier in Erfurt. Wir haben einen Nahverkehr, der wunderbar funktioniert. Das sind aber per se auch Subventionsbedürftige. Die machen alle einen tollen Job, aber trotzdem ist es ein subventionsbedürftige Aufgabe der Daseinsvorsorge hier in Erfurt. Die müssen bezahlt werden und dafür ist ein starkes Stadtwerk wichtig, um diesen Querverbund stabil zu halten. Also ist es natürlich für Erfurt, ich sag mal, essentiell, dass die Stadtwerke wirtschaftlich solide stehen und auch wirtschaftlich einigermaßen ordentlich so eine Krise überwinden.
Und das sieht im Moment gut aus?
Ja.
Also es sind keine Verträge, die wackeln. Also ich habe, um mit der Angst zu enden, die Sie mir vielleicht nehmen, mein Horrorszenario war, jetzt haben die schon Strom für Jahre im Voraus verkauft, ihren schönen Strom, die sie als Abprodukt, jetzt dürfen sie das Ding nicht mehr betreiben und müssen dann den Strom irgendwie viel teurer einkaufen, um ihn dann weiter zu verkaufen. Also so eine Konstrukte, die dann bei mir abgelaufen sind, dass die Stadtwerke pleite gehen könnten. Können Sie mir die Angst nehmen?
Ja, die Angst kann ich Ihnen nehmen. Also wir sitzen ja nun im Management Board auch mal regelmäßig zusammen, beleuchten auch die wirtschaftlichen Ist-Zustand und haben auch einen gewissen Forecast, dass wir uns die Monate weiter zum Jahresende hin vorstellen. Das sieht alles gut aus. Die Herausforderungen sind groß und wir müssen sehr agil auch handeln. Aber es gibt keine wirtschaftliche Gefahr für die Gruppe. Das ist wichtig zu sagen. Und das möchte ich Ihnen gerne nehmen, die Angst.
Jetzt hat der Heidemann uns zwei Hippelmänner beruhigt, aufgeklärt und ein bisschen die Angst genommen.
Ich bin wirklich jetzt etwas beruhigt. Ja. Wir können auch allen sagen, die sagen, Mensch, ich möchte nochmal im Detail das nachverfolgen. Dieses Gespräch werden wir zeitnah auch ins Internet stellen, für die, die dann auch noch beruhigter sein wollen. Und wir bedanken uns erstmal für das Gespräch. Wir hätten hier und da jetzt noch weiter fragen können. Das ist total interessant. Sie werden bestimmt nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Frank Heidemann, Geschäftsführer der Stadtwerke Erfurt für den Bereich Netz. Ich hoffe, ich habe es richtig so gesagt.
Erfurt Netz GmbH.
Ja. Und dieses Konstrukt, wie das alles funktioniert, werden wir nochmal beleuchten. Herr Heidemann, danke. Und wenn Sie wieder mal einen neuen Job brauchen als Mediator oder als Ruhiger, dann sagen Sie, Sie scheinen glücklich zu sein in Ihrem Job.
Ja, das macht mir schon viel Spaß.
Danke, Herr Heidemann, und Ihnen einen schönen Tag.
Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Alles Gute für Sie. Danke.